und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich heute, wie eigentlich jedes Mal, auch ganz besonders viel Bock habe und mich drauf freue, weil das königliche Wir, heute mal zwei Filme besprechen aus den frühen 90er Jahren, die durchaus ein wichtiger Punkt für meine Sozialisierung gewesen sind. Und ja, ich dachte mir, ey, ne, wenn man schon über Filme seiner Jugend redet, dann holt man sich noch jemanden. Ja, ich habe mir heute mal den guten Ralf geholt. Den guten Ralf, den habe ich mal auf der Gordon Street kennengelernt.
Gordon Street. Ich kannte mal da ein Mädchen auf der Gordon Street. Ja.
Das ist ja unfassbar schlecht. Also entschuldige bitte. Entschuldige, Regie, kann ich bitte jemand Neues haben? Ja, also wir sind ein kleiner Podcast, aber da kann ich mir doch hoffentlich was Besseres leisten. Ja, wie wär's mit dem da?
Gordon Street. Kannte mal ein Mädchen in der Gordon Street. Natürlich war ich dann noch ein junger Mann.
Oh, das ist ja viel
da müssen
besser.
Sie nur 5 Straßen weiter.
Das ist ja viel besser, du bist gekauft.
Yay!
Yay! Ja, herzlich willkommen euch beide. Die geneigten Hörer haben es sicher schon erkannt. Wir haben hier die Fred Perry. Nee, Quatsch. Gott, Fred Perry. Perry Rhoden, das schneide ich raus. Nein, egal. Lass ich drin. Perry Rhoden-Fraktion hier. Den herzlich willkommen, lieber Ralf vom Echo von Tololot.
Ne? Na.
Oder? Moment, ich kann es aussehen.
Hast
du ja aufgeschrieben. Warte, Echo von Tolot, genau.
Das ist richtig.
Richtig. Hallo und herzlich willkommen. Und der Fred Perry der Podcast-Szene. Guten Tag, Raphael. Und der dritten macht den Popschutz, den Erben von Jules Verne und eigentlich allem anderen. Hi.
Hi, aber ich bin eigentlich jetzt der Freddie Mercury.
Freddie Mercury wäre besser gewesen als Fred Perry wahrscheinlich.
Glaube ich auch.
Ja, schön, dass ihr beide Zeit hattet, euch bei sommerlichen Temperaturen mit mir hier in der Gordon Street. Gordon Street. Ich kannte mein Mädchen in der Gordon Street. Zu treffen. Ja, weil wir möchten ein bisschen über die Wayne's World-Filme aus den frühen 90er Jahren reden, beziehungsweise aus dem Jahr 92 war der erste und aus dem Jahr 93 die Fortsetzung. Seitdem war nicht mehr viel davon gesehen. Aber ich habe in letzter Zeit mit dem Raphael ein paar Mal über die Filme geredet und ich glaube, du hattest das sogar vorgeschlagen, ne? Als
ja.
Besprechungsobjekt, weil das doch so Filme sind, die ja, uns in unserer Kindheit doch zu Hardrockern gemacht haben, oder?
Und es sind Zitate schleudern.
Absolut. Tatsächlich, ja. Ralf, war es bei dir auch so? Ist es bei dir auch so deine, dass du damit aufgewachsen bist?
Ich bin damit, naja, aufgewachsen jetzt nicht. Da war ich schon etwas älter, da war ich schon ein wenig in dieser Musik drin. Mhm. Es war damit eine ideale Begleitung für mich. Es passte einfach, gerade zu der Zeit.
Ja, stimmt. Das war super. Ich habe aus zuverlässiger Quelle weiß ich, war einer von euch im Kino? Raphael, du warst, glaube ich, im Kino, ne?
Beim zweiten Teil. Ich war in der 5. Klasse. Und am Tag darauf haben sehr, sehr viele von uns ein sehr präpubertärisch Schwing, Schwing, Schwing erklingen lassen die ganze Zeit.
Ich muss dazu sagen, Schwing mache ich
heute noch.
Immer noch.
Ja.
Yes.
Erst absolut.
Vor meinem Urlaub habe ich das erst wieder im Büro gemacht.
Schwing. Es ist auch, ich finde, es ist auch einer der Indikatoren, woran man merkt, ob die Leute cool sind, mit denen man rumhängt.
Und ob sie den Film kennen.
Ja, also das setzt es voraus.
Die Leute gucken manchmal etwas dumm.
Richtig, richtig. Ja, im Prinzip ist ja, die Story ist ja relativ einfach. Ne? Wir haben zwei Heavy-Metal-MTV-Teenies der frühen 90er, nämlich Wayne Campbell und Garth Elgar, die von Mike Myers und Dana Thervey gespielt werden.
Thervetha.
Die halt im Thervetha, die halt im offenen Kanal in Illinois, in Aurora, Illinois, eine Serie machen, die Wayne's World heißt, in der sie einfach so ein bisschen, ja, einfach Quatsch machen. Ne? So was dann 10 Jahre später bei uns auf Giga lief und später mit denen die Rocket Beans vielleicht heutzutage ihr Programm füllen. Aber das war halt so ein bisschen, ja, sie haben halt, sind halt so Musik-Kids hier, die Rock'n'Roll abfeiern, Comics, dumme Witze, vor Pubertär. einfach herrlich. Ne? Und die haben halt diese Sendung im offenen Kanal und wir begegnen im ersten Teil, eigentlich geht es darum, dass eine böse Firma möchte, dass sie ihr Programm halt auf einem großen Sender durchführen, um damit Werbung für Spielhallen zu machen. Wie unsere beiden Helden halt damit umgehen, ob sie darin landen, ob sie den großen Durchbruch schaffen und ob sie vor allen Dingen die Liebe finden. Das verrät uns dieser Film.
Und das Wunderschöne ist, in dem Film, sie sind nicht nur coole Mettler, sie sind auch noch Nerds.
Absolut, absolut.
Und es wird sehr oft Star Trek zitiert.
Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube für uns alle, also wir wollen die Filme nicht Szene für Szene besprechen, sondern einfach so mal allgemein drüber reden, weil jeder sollte sie kennen und wenn nicht, guckt das, schämt euch, guckt das und hört dann hier weiter. Ich glaube, gerade der Anfang, die erste Szene von dem ersten Wayne's World Teil, wenn sie im Auto fahren und durch die Stadt cruisen zum Intro und dazu zu Queens Bohemian Rhapsody abrocken, ist, glaube ich, eine Kultszene, die wahrscheinlich in den Top 10 aller Kultszenen drin ist, oder?
Oh ja. Jedes Mal, wenn dieses Lied läuft im Auto, während wir mit dem Auto fahren, kommt die Szene, wo wir wie wild durch die Gegend headbangen.
Es ist egal, wer neben uns ist. Und ich würde auch sagen, es geht danach allen so wie den Schauspielern, die diese Szene sehr oft drehen mussten. In unserem Alter haben wir da mittlerweile typische Nackenschmerzen.
Ja, das stimmt. Ursprünglich sollte ein ganzen Roses-Song gespielt werden. Aber ja. Mike Myers sagte ja sogar, er würde den Film nicht machen, wenn er nicht Queens Bohemian Rhapsody nehmen durfte. Das Studio fand es wohl nicht so gut, aber im Nachhinein ein absoluter Glücksgriff, ne?
Naja, ich muss mal sagen, der Film hat dieses Lied, obwohl es schon älter war,
wieder in die Charts
gemacht. Auf Platz 2.
Ja, gut, ich meine, aus Sicht des Studios kann man es irgendwo verstehen, weil zu der Zeit, 92, war, glaube ich, Guns N' Roses gerade die größte Band der Welt gefühlt. Oder zumindest eine der größten. Da war das Marketing technisch wahrscheinlich aus Sicht eines Studios cleverer, aber wie uns auch der Film das gezeigt hat, ist es nicht immer sinnvoll, was die Großen wollen.
Ja.
Nee. Ja, vor allen Dingen, es sind einfach so eine, diese ganze Crew ist allein schon witzig, mit denen sie diesen Fernsehsender im Keller von Wayne machen. Sie haben dann so ein paar Metaller-Kumpels, die uns die ganzen beiden Filme immer wieder begleiten, die so die Kamera machen und so und die den ganzen Blödsinn im Prinzip mitmachen. Da hebe ich besonders hervor im ersten Teil der Typ, der auch den TÜV anscheinend macht. wie heißt er denn? Der, den sie mitnehmen im Auto, der
Bill.
Wie? Wer ist der?
Bill.
Ja, der Bill. Sich kurz vorm Übergeben ist. Großartig, oder? Der Typ, das ist so schade, dass der im zweiten nicht mehr dabei war.
Aber bitte in den Becher.
Ich wollte gerade sagen, immer kannst du da schön reinreiern.
Ja, genau. Sie holen ihn ab, wie das so ist. Man holt einen Kumpel halt ab, man ist Freitagabend unterwegs, holt ihn ab. Er sitzt schon am Bordstein.
Und er ist schon ausgepartiert.
Man sieht ihn nie trinken, aber er sieht aus, als hätte er schon immens viel getrunken. Und sie sagen, hey, wenn du kotzen musst, sie geben ihm so eine lächerlich kleine Tüte, dann hier voll rein.
Ballast da rein, Junge.
Und allein wie er dann mitgeht, nachdem er immer nüchterner wird, während Bohemian Rhapsody läuft, ist einfach schon sehr herrlich. Das Geile ist, dass wir ihm später auch dahin immer wieder begegnen, dass er unter anderem ja auch der Typ ist, der wirklich ja den TÜV bei Wayne's Auto macht. Das finde ich total geil.
Dass er in dieser Werkstatt arbeitet.
Ja.
Bei seiner Crew fällt mir immer nur auf, ist wieder einer der DeLuise-Brüder mit dabei.
Mhm.
Und die Jungs, die sind, bei mir verschwimmen die drei immer zu einer Person.
Ja. Ist das nicht alles derselbe?
Es geht nicht. In Sequest haben tatsächlich zwei der DeLuise-Brüder mitgespielt.
Man hat sie also zusammen gesehen, ja.
Ja.
Ich dachte, es wäre nur einer gewesen.
Ich dachte das ist nur einer.
Nee.
Ich habe es heute recherchiert.
Wir können nur feststellen, es war nicht Dom DeLuise.
Nein. Der auf jeden Fall nicht.
Captain Chaos war nicht dabei.
Ja. Obwohl mir der immer als erstes einfällt.
Ja, mir auch. Tatsächlich fällt mir auch Captain Chaos als erstes immer wieder ein. aber dieser Film ist, wie Raphael vorhin schon sagte, einfach eine absolute Zitate-Schleuder. Und auch schon, die sind ja gespickt von Gaststars aus dem Filmbusiness aus der Zeit. Ein paar zu nennen. Wir haben hier Ed O'Neill, der im ersten und im zweiten Teil einen genialen Typen spielt. Er spielt nämlich den guten Glenn. Er ist der Besitzer quasi des Burgerladens, in dem die sich immer wieder treffen. Und er ist der Einzige, der außer Garth und Elgar, die immer wieder die vierte Wand durchbrechen und zum Publikum reden. auch mit dem Publikum redet. Und die Dialoge, die er führt, die Monologe, die er führt, sind, warum ist eigentlich ein Mann, wenn ein Mann im Krieg tötet, ein Held, tötet ein Mann einen anderen Mann aus Leidenschaft, ist er ein Mörder? Warum ist das so? Das sind Fragen, über die man mal nachdenken sollte. Aber es ist unglaublich, oder? Also dieser Typ, diese Monologe, diese in die Kamera, ist so fantastisch. Ich habe mich damals, ich fand es damals übrigens bemerkenswert, dass er Ed O'Neill im ersten Teil, und also zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist ja nur ein Jahr vergangen, aber er sieht im zweiten Teil ganz anders aus. Also er sieht schon mehr aus wie der El Bundy der letzten Jahre, während er im ersten Teil noch sehr aussieht wie der El Bundy der früheren Jahre. Und das, obwohl nur ein Jahr dazwischen lag.
Tja, Maske.
Ja. Und die Geheimratsecken sind größer geworden und aber er hat kürzere krass. Haare.
Aber deutlich. Also er ist wirklich, sieht deutlich anders aus. Und
Wayne's World hat ihn altern lassen. Mhm.
Aber das ist das Tolle.
Haarverlust dank Headbanging.
Ja, definitiv. Da hat es wieder gezeugt. Die beiden, auf jeden Fall fahren die, nachdem die beim Burgerladen sich dann nochmal frisch gemacht haben, ja, in diesen Club. Und da steht ein Typ an der Tür, der Türsteher dieses Clubs ist, der sogenannte Tiny, der gespielt wird von Meatloaf. Und ich kann, der den grandiosen Satz sagt, hey, da spielt die Band und die Shitty Beatles. Wir sind die. Die sind scheiße, Mann. Also machen sie ihrem Namen ja alle Ehre.
Ja, ja, Mann.
Ich kann da eine Geschichte erzählen. Ich habe meine Wette verloren. Obwohl ich den Film kannte, wusste ich nicht, dass das Meatloaf ist. Und habe meine Wette verloren, weil mir ein Kumpel sagte, der mir damals Bücher für die Ausbildung abkaufen wollte. Ich hatte die schon gemacht. Er machte sie gerade und wollte dann so die Bücher von mir kaufen. Und dann haben wir irgendwann, da habe ich gesagt, ja klar, kannst du haben, mache ich dir einen guten Preis. Und er sagt, wir kamen dann irgendwann auf den Film zu sprechen und er sagt dann, und Meatloaf. Und sage, ja, im Film ist nicht Meatloaf. Da sagt er, klar ist da Meatloaf. Und ich sage, nein, ist nicht Meatloaf. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Geld für die Bücher nie gesehen. Aber ey, und das ist so herrlich, diese ganze Besetzung. Ne? Wir haben dann noch Rob Lowe, der den Benjamin Kane spielt, der den Gegner spielt quasi, also naja, den schleimigen Produzenten. Der
Mann
den,
ist ein Vampir.
Der Mann ist definitiv.
Der altert nicht.
Er, Keanu Reeves und Adam Baldwin sind die nicht altern. Ja. Und Adam Baldwin ist nicht mal ein richtiger Baldwin. Also keiner der Baldwins.
Okay, aber dafür Adam Baldwin kriegt wenigstens noch weniger Haare. Also immerhin, das ist noch ein
Anzeichen. Der hat noch den Anstand, ne?
Der altert langsamer nur.
Ja, ja.
Und er ist aber auch der Beste
von ihm. Aber er ist ja keiner. Er ist ja kein echter Baldwin. Also,
ja, eben deswegen ist er wahrscheinlich
der Beste. Aber er ist der Baldwin der Herzen.
Ja, er ist nicht der. Also er ist wenn Alec einlädt, kommt, ist er nicht eingeladen, sagen wir so.
Oh.
Ja. Genau.
Also was ich die beste Nebenrolle neben Chris Farley natürlich, fand ich Robert Patrick.
Ja, absolut. Also in den beiden Filmen sind ja viele popkulturelle Anspielungen an zeitgenössische Kinofilme. Und im zweiten Teil haben wir eine Jurassic Park Anspielung, wo sie sich nachts den Park ansehen, wo sie dieses Konzert, dieses Wainstock veranstalten wollen und da nur nachts im Park, was ist da? Das Glas vibriert. Kamera schwenkt nach links mit dem Lichtkegel der Taschenlampe und wir sehen ja einen T-Rex. Was krass ist, weil das war 93. Das war also zu der Zeit, wo auch Jurassic Park lief. Also die müssen da sehr schnell produziert haben.
Und, vielleicht im Nachbarstudio.
Genau, ja. Und Robert Patrick war ja im zweiten Teil dabei.
Der T-1000.
Nee, das war im ersten.
Nee, genau, stimmt, du hast recht.
Ich dachte, du meinst bei Terminator. So, ja.
Und der war ja auch gerade erst ein Jahr vorher gelaufen. Und dann war es natürlich noch im Gedächtnis.
Und das Schöne ist, dass Gasworks, wo die gedreht haben, das ist nur nicht mal ein Kilometer von der Stelle entfernt, wo der in der Zukunft wieder zurückgereist ist.
Ja, aber da sah Robert Patrick immer noch so aus wie ein Jahr zuvor, während Ed O'Neill um 1000 Jahre gealtert ist, gefühlt.
Er ist ja auch Teil einer schrecklich netten Familie.
Ja, definitiv.
Altern.
Ist euch eigentlich aufgefallen, hat eigentlich Robert Patrick, also es gibt dann diese typische Terminator 2 Verfolgungsszene, er zeigt ihm ein Foto, kennen Sie diesen Jungen? Und was natürlich zu einem Schrei führt, wenn jemand, der aussieht wie der T-1000, dir ein Foto von einem vermeintlichen Connor zeigt. Hat er da wirklich Edward Furlong als John Connor gezeigt?
Also ich habe geachtet. Ich hab ihn gestern noch mal gesehen. Mhm. Und ich meine nicht, es war irgendein anderes Bild, meine ich.
Ich hab's nicht
es war erkannt. Allerdings auch ziemlich, ziemlich schlechte Qualität.
Was so VHS-Kassetten halt so sind, heutzutage, ne?
Ey, DVD.
Ja, oh, entschuldige. ich habe letztens einen Film auf schlechter Qualität gesehen. Ah, eine DVD. Nein. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob es etwa
Furlong ist. Nicht.
Zumindest war es dann ein Junge, der so ähnlich aussah.
Ja, ja.
Aber eine meiner Lieblingsnebenrollen in diesem Film ist immer noch Stacy.
Ja. Oh, es ist so heftig.
Das ist, ich habe jetzt mal rausgekriegt, die wird ja von Lara Flynn Boyle gespielt. Ja. Wisst ihr, in welchem Film die noch mitgespielt hat?
Auch Man sehr schöne in Trash- Black 2.
Ja, genau.
Und,
ich habe sie nicht erkannt.
Und sie war lange zusammen mit Jack Nicholson.
Auch mit so einigen. Aber das Schöne ist auch, diese Rolle basiert auf einer Ex-Freundin von Michael Myers. Mike Myers. Es gab auch ein bisschen Stress deswegen. Und diese Geschichte mit dem Gewehrständer ist wirklich passiert. Aber sie hat das gemacht als Gag.
Echt?
Aber er fand den Gag nicht lustig.
Was soll ich mit einem Gewehrständer? Ich habe noch nicht mal eine Waffe.
Wayne, wenn du so weitermachst, wirst du mich verlieren. Und zwar bald.
Ich habe dich schon vor 2 Monaten verloren.
Ja, er hat Schluss mit ihr gemacht. Und ja, sie akzeptiert das nicht so ganz.
Also, was mir an Nebenfiguren aufgefallen ist, gleich der erste mit dem Suck-Cut, der mit dieser Mischung aus Staubsauger und was ist das? Eine Mähmaschine für den Kopf?
Ja.
Der guckte mich an und ich dachte mir, der sieht, also er war es natürlich nicht, war nicht Tarantino, aber er sah irgendwie, der Gesichtsausdruck sah also ähnlich aus wie ein junger Tarantino.
Das wäre möglich.
Es ist aber Charles Nolan.
Oh, okay.
Also, ich dachte mir, der hat doch eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja, die ganzen Nebendarsteller in den beiden Filmen, wir machen die so beiden Filme mal so an ein Stück quasi. Die Nebendarsteller sind alle irgendwie Gold, ne? Sei es auch vor allen Dingen Chris Farley im zweiten Teil. Halt, der diesen verunglückten Roadie spielt. Im zweiten Teil geht es halt darum.
Das war im ersten auch.
War er auch im ersten schon dabei?
Ja, der war im ersten auch.
Echt?
Okay. Das war der Roadie, oder nee, der Security Guard, der so unglaublich viel über diesen Producer wusste. Worauf dann immer drauf rumgehackt wurde, es ist ja toll, dass wir das jetzt alles wissen. Wenn wir das jetzt nicht gewusst hätten.
Ja.
Und es ist uns vorher ganz irrelevant erschienen.
Ja, gut, diese ganzen Metaszenen sind sowieso großartig. Ne? Ja. Diese Szene, wo, wenn sie bei sowas genau schon darauf hinweisen, da wird uns nebenbei eine für uns zu diesem Zeitpunkt völlig irrelevante Information gegeben. Ja. Ich finde das später im Film auch sehr witzig, wenn sie eben so kurz vom letzten Drittel dann im Diner sitzen, bei Ed O'Neill, und Mike Myers aufsteht, einfach eine Tür öffnet und dahinter kämpft so ein SWAT-Team, so trainiert so eine SWAT-Einheit in einer riesigen Lagerhalle. Und Gas sagt zu ihm, willst du die irgendwie einsetzen? Nein, ich wollte einfach nur mal eine Tür öffnen, wo im Hintergrund genau sowas passiert. Und das sind so Momente, wo ich sage, so würde ich es auch schreiben, glaube ich. Ich würde mir einfach Träume auch erfüllen, wenn ich so ein Drehbuch schreiben könnte.
Und dieser ganze Film wird so schön von Musik begleitet. Und natürlich eine Sache, deswegen muss ich es reinbringen, weil wir gerade im Diner sind. Die Foxy Lady Szene.
Oh.
Wenn Gas auf deine Dream Woman abgeht. Und dann Foxy Lady. Und er packt sich dann immer seine Hände da oben an den Kopf wie so 2 Ohren. Foxy!
Das ist so geil.
Ich lache Tränen. Und das Schöne ist, diese Frau hat auch echt so einen Pornonamen. Die heißt Donna Dixon. Und ist die Frau von Dan Aykroyd.
Ernsthaft?
Ist die Frau oder von Dan Aykroyd? Nenn ich Dan Aykroyd. Oder ich guck mal kurz, wie. Was.
Aber, also genau diese Kleinigkeiten, ne, gepaart mit dieser geilen Mucke, die beide Filme haben, ne, machen das halt wirklich großartig. Ne? Und ich muss auch sagen, Chapeau an die Haare von Garth Elgar. Er sieht so geil aus mit dieser Frisur.
Ja, Dan Aykroyd.
Ist die Ex-Frau?
Ja, nee, ist noch mit ihm, glaube ich.
Oh, ist noch mit ihm. Warum geht man immer vom Schlimmsten aus? Das ist ja, haben wir ja
gesagt, Hollywood. Weil sie heißt wie ein Pornostar, Entschuldigung. Ja. Dixon.
Ich habe letztens in der aktuellen Babylon 5-Folge vom Grauen Rat Werbung, haben wir auch über die Namen von den Captains der gegnerischen Schiffe gesprochen, von der Erdallianz, und der eine Captain heißt Lizard of Morgenstern. Da sind wir uns einig, dass wenn ich mal einen Rollenspielcharakter habe, ist es Lizard of Morgenstern. Ja, nee, aber das ist wirklich großartig. Und auch, wir haben ja ganz vergessen, über Tia Carrere zu reden, die natürlich die Leading Lady dieser Filme
Schwing,
genau, Schwing. Die für diese Filme eine Rolle in, wie mir Raphael heute sagte, in Baywatch abgelehnt hatte. Das sind so die Nachrichten, die ich sonntagnachmittags von Raphael kriege. Die
hat Baywatch abgelehnt.
Und in der Nacht. Die hat Baywatch abgelehnt, so aus dem Kontext raus. Die hat Baywatch dafür abgelehnt. Ich so, Alter, was?
Dafür hätte sie auch einen Schwing von mir gekriegt.
Es war die richtige Entscheidung.
Ja, ja, stimmt. Da wäre sie nur eine von vielen gewesen. Da würden wir heute nicht drüber reden, wahrscheinlich.
Da würden wir den Ton ausmachen und sie uns nur angucken.
Aber die Frau kann ja singen. Ja, sie hat es auch selbst gesungen. Ich war ganz überrascht. Ich hatte das nochmal nachrecherchiert. Ich habe immer gedacht, das wäre so halt eine andere, so blümchenmäßig, ne? So eine andere Sängerin. Aber es war sie selber. Sie hat wirklich Alben rausgebracht.
Ja, die kann singen.
Oh ja, hat eine richtige Röhre.
Ja, wirklich. Und das war richtig geil. Also, ja, auf jeden Fall.
Zang.
Zang. Excellent. Müssen die ganzen Sprüche immer zwischendurch reinbringen. Die Zitate Schleuder, ja. Genau, sie steht auf der Bühne und wie sie spielt, ist auch geil mit diesem Glitzer um sie rum, wenn sie betrachtet wird von dem guten Mike und dem guten Rob Lowe, die beide total versonnen im Publikum stehen und sie einfach nur anstieren.
Dreamweaver.
Ja. Das ist so großartig. Das ist so toll. Ja, was kann man noch sagen über den ersten Teil? Dieser ganze Sache mit diesem, dass sie sollen ja eigentlich, der Gag ist ja die, dass sie mit ihrer Show, die ja sehr anarchistisch ist, aber anscheinend offener Kanal, da kann ja jeder ausstrahlen, gab es ja in Deutschland auch, dann sollen sie ja Werbung machen für diese Spieleautomaten und damit quasi sich ja verkaufen so ein bisschen, ne? Und trottelig wie sie sind, unterschreiben sie sofort für einen lächerlich geringen Betrag von 5.000, das ist auch geil, von $5.000
für jeden.
Pro Person, pro Person einen Vertrag, um mit ihrer Show ins große Fernsehen zu kommen, wo sie nicht mehr in ihrer Garage bei dem guten Wayne im Keller aufnehmen, sondern in einem Studio, was so aussieht wie die Garage. Da ist übrigens schön an dieser Szene, wo Rob Lowe's Charakter denen den Check anbietet und immer so sagt, ich weiß, hey, ihr seid Künstler, ne? Ihr wollt das Geld nicht und so. Gibt es so eine herrliche Szene, wo Gas so der Kamera so ein Zeichen gibt, so, hey, guck mal mit und lässt den Strohhalm so runterfallen, von dem Drink, den er neben sich hat und geht dann unter den Tisch, aber nicht so wie es sonst ein Film ist, mit seinem Buddy, um sich zu besprechen, sondern mit uns, mit dem Publikum, mit der Kamera und sagt, hey, ich wollte nur mal kurz mit euch mal alleine reden und so. Und das ist so herrlich.
Die Babyzungen.
Hey, diese Unbeholfenheit von Gas, wie er mit der Kamera umgeht, ist so herrlich. Es gibt auch diese Szene, wenn sie in den Diner reingehen und er sagt, und Wayne sagt, nur Gas und ich dürfen direkt mit der Kamera reden. Und dann sagt Gas, hey, und dann weiß er nicht, was er sagen soll und sagt zur Kamera, hey, du da hinten, guck mal da. Die Kamera schwingt zur Seite, dann wieder auf ihn zurück, als er schon am Wegrennen.
Aber komm, Gas ist doch der geheime Held im Film.
Absolut, und Gas, Dana Chavy sah da schon aus wie 50.
Ja.
Und er sieht jetzt immer noch aus wie 50.
Aber diese Perücke auch, ist so
fantastisch,
herrlich.
Fantastisch, oder?
Dieses verschnittene, total wuschelige, dreckig blonde Haar. Und das Schöne ist noch mit Tienchen, seinem Border Collie, der die gleiche Frisur hat wie er. Und Stachelarmbänder.
Ja. Der Hund sieht aus wie Rod Stewart.
Ja,
stimmt. Es ist Rod Stewart.
Stimmt, ja. Ja, ja, das ist, also die Freundschaft der beiden ist halt auch, irgendwie die beiden passen halt wie Arsch auf Eimer zusammen. Ich find's auch geil, so diese, wo man diese Freundschaftsszenen zwischen den beiden sieht, wo die zum Beispiel Eishockey spielen. Im ersten Teil machen sie das dann noch auf der Straße, wo der gute Gas seine Brille über der Eishockeymaske trägt. Was ein verwegener Look ist. Aber ich kann nur sagen, ich als Brillenträger weiß, das ist auch nicht so einfach. Sitzt mal mit einer 3D-Brille über einer Brille im Kino.
Genau.
Ja. Das war bei uns aber auch eine Szene, die immer wieder zitiert wurde mit Spiel gilt weiter, Spiel läuft.
Ja, aber es ist geil, wie sie es einmal ja,
Auto.
Das ist auch kacke, oder? Ich meine, du bist dann an einer vielbefahrenen Straße.
Ey, das ist eine Wohnsiedlung, die total abgelegen ist. Wieso kommt da ständig Autos?
Ja.
Es ist Amerika, da geht keiner zu Fuß.
Ja, ist auch wieder wahr. Ist euch mal aufgefallen, dass bei den amerikanischen Häusern der Weg von der Haustür immer nach links zur Garage führt und nie nach vorne zur Straße? Oder klassisches Fall, das Simpson-Haus. Das Simpson-Haus. Stellt euch mal diesen Eingangsbereich, das ist davor, also du gehst raus und der Weg führt dich zum Auto, nicht nach vorne.
Tja.
Also, ne, das sagt ja auch schon alles, oder?
Nicht bei Zurück in die Zukunft, den habe ich nämlich gestern gesehen.
Ja.
Das ist ein einziger Weg.
Ja, aber das ist ja auch ein Film, der nicht aus dieser Welt ist, so gut wie er ist.
Ach, das ist richtig. Da willst du sagen, Wayne's World ist nicht auch gut?
Also, doch, großartig. Hallo? Großartig,
das kannst du ja nicht vergleichen.
Kann sich aber noch in dieser Dimension knapp halten. Aber es ist häufig so, dass dieser Weg zum Auto führt.
Der Weg zum Glück, der Weg zum Auto.
Definitiv, oh. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir dann auch so Szenen, wo sie, als sie dann so mit ihrem Vermögen dann anfangen, in Gitarrenläden einzukaufen. Raphael, das musst du uns mal beschreiben, ne?
Vermögen.
Als Wayne dann, nachdem er die gute Tier-Career von seinen Qualitäten überzeugt hat.
Ja, und er geht er da hin und kniet sich vor dieser Gitarre nieder.
Excalibur.
Ja, richtig. Und dann will er die mal wieder bekommen. Darf ich sie mal Probe spielen?
Schon wieder.
Ja, das ist super. Und er klimpert. Ja, ich pack's mit ein. Nein, nehmen sie auch. Ching, ching, Cash. Aber es ist so schön, dass er dann spielt. Im amerikanischen Original spielt er ja tatsächlich die ersten Takte von Stairway to Heaven.
Ja, aber no Stairway. Aber nur in der ersten Fassung. In den späteren Versionen ist das auch schon nicht mehr drin.
Ja, wegen
Urheberrechten. Ja, genau. Obwohl es nur so, also er macht ja erstmal, kommen Sie mal zum Helfen vorbei, Riff halt, ne? Irgendwie ist das dass der Typ von der Bedienung kommt und dann hängt ja hinten schon dieses Stairway, man sieht ja schon dieses No Stairway to Heaven Schild halt, ne?
Und das hängt vor der Tür zum Treppenhaus und da drüben sind Wolken gemalt.
Es ist super. Wie egal es dafür im Vergleich dazu auch ist, dass Gas währenddessen kompletten Schlagzeug-Solo hinlegt, ne?
Das hat er übrigens selber gespielt, der Schauspieler.
Aber das scheint ja völlig okay zu sein.
Ja. Und da kommt der Typ an, Alter, du bist voll gut. Und er nur so, hier, ich spiele gern und haut doch mal so vorne aufs Becken. Ping, ping.
Ja, aber es sieht ja auch geil aus, ne?
Aber ich habe ja versucht rauszukriegen, warum es gab wohl wirklich diese Schilder mit No Stairway to Heaven. Ja. Es gibt keine offizielle Begründung, aber wahrscheinlich, weil die meisten Leute irgendwann die Schnauze voll hatten, dass jeder Hobbymusiker, der sich mal so eine Gitarre hat geben lassen, immer Stairway to Heaven gespielt hat.
Ist wahrscheinlich auch so, oder?
Also was ich gehört habe, war es so.
Ja.
Ja.
Aber es ist einfach wirklich eine. Damit haben sie auf jeden Fall diesem Fakt ein Denkmal gesetzt, ein filmisches. Ja.
Oh ja. Yeah.
Oh ja, Gordon Street. Mm. Ja, auf jeden Fall geht es halt dann weiterhin darum, dass sie halt ihre Sendung produzieren und die Liebe wächst. Aber was auch wächst, ist die Begeisterung für Backstage-Pässe, weil wir sehen unseren ersten richtig großen unsere Musikberühmtheit, weil wir landen auf dem Alice Cooper-Konzert.
Aber erst, nachdem sie in einer ganz bekannten Brauerei waren.
Ja, und auf der Brauerei.
Ganz wichtige Szene.
Stimmt, auf dieser Brauerei auch diese tolle Szene gemacht haben, wo sie den einen Handschuh, die haben so Arbeitshandschuhe an, auf die Flasche setzen, damit die so rumfährt und man sieht sie auch komplett rumfahren.
Ja. Was machen wir hier? Verdammt, wir haben Backstage-Pässe.
Ja.
Ab nach Milwaukee.
Alice Cooper. Übrigens sollte für den ersten Teil auch eigentlich schon, der Wunsch war Aerosmith, aber Aerosmith wollte noch nicht für den ersten Teil. Ja, sie haben es dann, als der erste ein großer Erfolg wurde, sich dann für den zweiten herabgelassen. Aber der gute Alice hat das auch sehr gut gemacht.
Ja.
Dabei ist tatsächlich mal sein Auftritt an sich noch nicht mal so sehr das Mega-Highlight, sondern eigentlich der Besuch im Backstage-Bereich, finde ich.
Ja.
Ist es tatsächlich, und stimmt, du hast recht, jetzt weiß ich auch, da war wirklich, jetzt habe ich mich auch erinnert, dass da wirklich auch schon Chris Farley dabei war, stimmt. Mit kürzeren Haaren war es. Und diesen Game
und diese Muskelpakete.
Ja, und diese Muskelpakete. Wir sind unwürdig.
Wir sind Staub.
Aber geil ist auch Alice, wie er da steht und dann einfach nur so die Hand nach vorne reckt, ne? Bereit zum Kuss.
Nein, ihr seid würdig.
Ja, ihr seid würdig. Ja, überhaupt ist diese ganze Szene halt einfach auch so eine schöne Persiflage auf was geht eigentlich so in Backstage-Räumen von so richtigen Rockstars ab.
Geschichtsunterricht.
Genau. Weil diese Geschichte ist total großartig, wo der Drummer Alice fragt, sag mal Alice, ist Milwaukee nicht ein indianischer Name? Da hast du recht. Es kommt von Milwaukee, was das gesegnete Land bedeutet oder so ähnlich.
Das gute Land,
ja.
Wusstet ihr eigentlich, dass Milwaukee die einzige Stadt in Amerika ist, die drei sozialistische Bürgermeister hat?
Hintereinander.
Wie geil aber auch die Reaktion von den beiden ist. Alter, das ist ja echt krass, was hier abgeht. Das ist super. Es ist wirklich großartig.
Ja, also, es ist einfach nur geil. Aber auch so kleine Szenen zwischendurch, wie die beiden zum Beispiel, Gas und Elga, wie die auf dem Auto liegen und in den Himmel gucken, wenn sie darauf warten, dass das Flugzeug über ihnen langzieht.
Mhm. Ja.
Das schau ist nach so
oben.
Herrlich.
Schau nach oben. Ja.
Ja.
Und dann fast abheben. Fast abheben, als, als die Maschine direkt über ihn ist. Ja, es sind so diese kleinen Freundschaftsszenen der beiden, die irgendwie immer besonders toll sind. Schön ist übrigens auch der Assistent von Rob Lowe's Charakter, der eigentlich ja noch eher so ein netterer Typ ist eigentlich, ne? Der ihn zwar immer so ein bisschen unterstützt, aber dann später auch so die Seiten wechselt und so. Also den fand ich auch immer irgendwie ganz nett, ganz humorig gespielt, den Typen.
Ach ja, für ein paar jüngere Leute, die jetzt wieder dieses nutzen mit, das hast du gut gemacht, nicht, das kommt aus diesem alten Film.
Stimmt. Genau. Von 1992.
Das krass. Wird Wayne bestimmt verstehen.
Ja, ja.
Nicht.
Ja.
Obwohl, eigentlich ganz genau genommen, stammt das schon aus der Saturday Night Show Version
davon. Ja, das sind ja Charaktere aus Saturday Night Live, ja. Halt, ne? Wie so viele andere auch halt.
Yeah. Blues Brothers.
Blues Brothers, ja. Da fällt mir übrigens ein, habt ihr das 40-Jahres-Special von Saturday Night Live gesehen? Da gab es, also wahrscheinlich nicht, aber da gab es ja ein Reunion von Garth und Elgar. Im Jahr 2015 war das. Und die beiden haben da gesessen in ihren Kostümen und haben nochmal so ein Sketch gespielt, so 7 Minuten Wayne's World. Und das ist, den habe ich mir gestern angeguckt. Und ehrlich gesagt, die beiden sehen fast noch so aus wie in den Filmen. Unfassbar. Also gut, Garth Edgar sah immer schon aus wie 50. halt, ne? Aber das ist, ich werde mal den Clip verlinken. Das ist unfassbar, wie dass die beiden sich überhaupt nicht geil, also so gefühlt gar nicht groß gealtert sind, was diese Rollen angeht. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Promo-Fotos von Jim Carrey in Dumm und Dümmer gesehen habe, da hab ich fast vom Stuhl gefallen. Da habe ich gedacht, Alter, wer hat denn das alte Gesicht unter diese Haare geklebt?
Ne? Aber damals noch haben sie noch Dana Carvey, haben sie Mike Myers zur Seite gestellt, weil Dana Carvey der größere Star war.
Ist das wirklich so? Das kann ich mir nicht kennen. Woher kennt man denn Dana Carvey?
Damals durch Saturday Night Live. Weil Mike Myers war so ein Newcomer. Dann hat Mike Myers eine richtig dicke Karriere hingelegt und jetzt sind beide gleich unbedeutend.
Naja, aber bei Mike Myers ist es auch echt schade. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch nie ganz verstanden, warum der mittlerweile nur noch so Nebendarsteller geworden ist. Ne? Also
ja, der hat viel er immer selbst gemacht und die letzten Filme, die er gemacht hat, waren dezent scheiße.
Naja, gut, dieser Love-Guru, ich glaube, das war der letzte große, wo er die Hauptrolle gespielt hat und hier, aber danach waren es ja halt gut, er hat in großen Filmen mitgespielt, halt Bohemian Rhapsody, wie ich jetzt weiß, oder auch hier in Glorious Bastards oder solche Geschichten, aber dann halt immer nur so in kleinen Nebenrollen halt. Ne?
Ja, er soll aber auch nicht der einfachste Mensch gewesen sein, also er soll wohl auf den Set von Wayne's World 1 ganz schöne Star-Allüren geschoben haben.
Ja, es ist schon seine Show gewesen, ne?
Ja, aber es ging darum, solche Sachen wie, wieso ist für die Bagels nur Butter da und keine Margarine? Okay, damals muss man auch sagen, als der Film gedreht wurde, ist sein Vater gestorben. Vielleicht hat er das auch in Zusammenhang, man weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich. Das war, steckt man nicht drin halt, ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das auf jeden Fall hat er uns einen großartigen Film geschenkt. Also beide Filme sind halt großartig und das ist halt wie kann man sagen, wie schließt es sich halt auf? Der gute Rob Lowe ist dann der versucht dann halt an Tia Carrere ranzukommen, gaukelt ihr dann halt eine große Karriere vor, einen Plattenvertrag, was dazu führt, dass sie so ein ganz schlimmes Video mit einer anscheinend bewusstlosen Schlange, wo ich schon raus wäre.
Ich glaube, die Schlange ist eingeschlafen.
Ja, da wäre ich schon komplett raus. Man sieht, wie sie sich bewegt. Weißt du, man sieht aber, wie sie sich bewegt. Also, die haben dann so einen Dschungelclip. Da wird für sie so ein Dschungelclip halt produziert und
im hautengen.
Ja, ja, also auch wirklich
Dschungeloutfit.
Sehr übel. Und kommt dann halt Wayne an, weil er die Beziehung halt mit ihr retten möchte und wie die sich die Schlange von einem zum anderen reichen, da ist bei mir schon vorbei. Also aber das Tolle ist, die Szene an sich ist super, wenn Wayne sich mit Wasser ins Gesicht spritzt und sagt, du willst doch nur sehen, dass ich leide und so. Und darunter immer dann steht Oscar-Clip. Ne, weil er sagt ja, wenn das hier ein echter Musikclip wäre, wo ist denn deine Band dann? Ne? Und dann gehen sie so in Dschungelkostüm an ihm vorbei. Hey Wayne, wie geht's dir, Wayne? Großartig. Und er lässt ja auch dann nicht darauf beruhen, sondern geht dann halt zu der Kamera, genau, und sagt dann, und warum ist dann hier kein Film drin? Und auch ein totaler Laie.
Ja,
heißt das doch, das Material ist belichtet und eigentlich wertlos, im Arsch, oder?
Ja. Natürlich. Und wie lange das da rauskommt.
Ja.
Wirklich, sie warten wirklich bis zum Ende.
Ja, aber
das ist so einer dieser Witze, der besser wird, je länger man ihn ausreizt.
Ja, wenn das Band nur kurz rausgelaufen wäre, dann wäre es nicht so witzig gewesen, glaube ich. Ja. Das glaube ich auch.
So ein richtiger Haufen bildet sich.
Ja, aber auch diese Anbaggerei geht ja schon vorher los. Wenn er Garth, Wayne und Cassandra einlädt in sein Apartment und er erstmal auf Kantonesisch das Essen bestellt, ihr sagt, ah, du kommst ja aus der und der kleinen Provinz. Ja, ich bin da geboren. Ja, wusste ich doch. Und Garth geht so durch dieses Apartment. Das ist eine Aufreißhöhle. Und diese Bücher, die er dann rausholt, Frauen aufreißen, Frauen beeindrucken.
Ja,
ja. Ja, so schön.
Aber jetzt,
Das Kantonesisch ist sowieso der Knaller dann wie. Ja,
ich weiß, worauf du hinaus
willst. Wayne und sein Kantonesisch. Und dann, ich habe nur ein bisschen angefangen zu lernen. Und dann eine philosophische Diskussion auf Kantonesisch.
Allein, als er das beim Mechaniker schon macht, so, er lernt das und plötzlich hörst du so mit seinen Kopfhörern.
Das hörte sich eher an wie eine klingonische Oper.
Aber im Nachhinein als ich gestern den ersten Teil gesehen habe, ist mir das mit dieser Aufreißhöhle auch sehr aufgefallen, wie übelgestellt diese Wohnung wirkt. Allein schon so durch diesen Essenstisch, der im Hintergrund auf so einem Podest steht, so angestrahlt wird und so. Das ist alles so mit den Familienbildern und so. Das ist so herrlich. Das ist eine Aufreißhöhle. Ich möchte das auch mal haben. Ich möchte auch mal so eine Wohnung haben, die nur den Zweck hat, eine Aufreißhöhle zu sein. Oder eine Bat, oder nee, ich hätte lieber ein Batcave.
Das ist das Gleiche.
Ah ja, okay, stimmt, ja.
Aber eins muss ich noch sagen, wenn Benjamin ein Eisbecher wäre, wäre er Arschleck mit Sahne.
Oh, ich krieg den Gag nicht mehr zusammen. Er hat da noch auch irgendwie so eine, er sagt auch irgendwas zu dem, wie er ist. Also, dass der, was der Typ, der ist, hat er gesagt, er ist das und das. Er hat uns nämlich beide.
Ja.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Gestern habe ich dann total gelacht darüber, was er gesagt hat, was der Benjamin ist. Und dann habe ich es vergessen und mir nicht aufgeschrieben. Verdammt. Ja, auf jeden Fall, mit Wayne, mit der Sendung klappt's halt nicht. Wayne will halt keine Werbung machen und mit solchen Sachen wie diesen Investor, der dann halt eigentlich Werbung für seine Spielautomaten macht und auch halt ein ziemlich schmieriger Typ ist, der dann auch immer so Sachen sagt wie, ich will doch nur, dass die Kids ihr ganzes Geld hier reinwerfen und ich halt mein Geld verdiene und was mit denen ist mir eigentlich völlig egal. Und dann hat Wayne auch immer so schöne Moderationskarten. Dieser Mann hat keinen Penis.
Dieser Mann treibt es mit Ziegen, ich kann es beweisen.
Richtig, und darfst du auch nicht vergessen, und zur Strafe. Genau, und ein DeLuise versucht sich auch an die Frau von dem Typen ranzumachen. Ja, ja. Und damit scheitert halt die Sendung, weil Wayne dann rausgeschmissen wird, weil er halt den Sponsor beleidigt hat. Und naja, dann geht natürlich Gas mit, aber sie können die Sendung nicht einfach so behalten, weil die Sendung gehört ja jetzt Schmierlappen Nummer 1. Aber sie wollen die Situation nochmal retten, indem sie mit Cassandra jetzt selber ein Musikvideo drehen und haben so einen geilen Plan, wie sie einen Musikproduzenten, der in der Nähe ist, irgendwie das Musikvideo dann in seine Limousine spielen. Gas kann das wunderbar beschreiben mit dem und ganz einfach, wir werden das Videosignal in den Satelliten schicken, der Satelliten geht zu einer Radiostation, die Radiostation strahlt es um den halben Erdball, ein riesen komplett langer Plan und am Ende landet das Signal direkt in der Antenne auf der Limousine von Mr. Bababa. Es ist eigentlich fast zu einfach.
War es nicht sogar Mr. Nee, es war nicht Mr.
Big. Mr. Nee, ich habe auch
Mr. Big. Das Nummernschild war Mr.
Big. Mr. Big? Ich weiß aber nicht, ob er Mr. Big genannt wurde. Aber
nein. Nee, Mr. Sharp.
Mr. Sharp.
Stimmt. Ja, Sharp Records.
Sharp Records, ja, genau, ja. Aber das ist super, wie er diesen endlos langen Monolog hält. Aber das ist eigentlich fast zu einfach.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall scheitert das Ganze dann, indem der Typ, nämlich der gute Sharp, dann in die Garage kommt, wie das so ist, ne? Er hat das Signal anscheinend bis zur Quelle zurückverfolgt, was man so in Limousinen macht, wenn man überraschend das ein Fernsehsignal von einem Musikvideoclip eingespielt bekommt.
Ich glaube, sie haben gesagt, wo es ist.
Haben sie es gesagt?
Ich meine, es wäre, wenn
live aus dem Keller.
Stimmt. Ist ja eine Wayne's World. Wayne's World Produktion, ja. Und dann kommt er hin und sagt, ja, du bist gut, aber du bist noch nicht so weit. Und geht, und dann bricht halt alles über ihn zusammen. Sie hasst ihn, der Produzent sagt, die Sendung gehört mir und die Band, es fängt alles an zu brennen. Und so bricht halt komplett die Welt für Wayne zusammen. Was dann dazu zu einer Szene führt, wo der gute Rob und Tia Carrere unfassbar glänzend am Strand liegen. Also ich habe mich gefragt, wie kann man nur so glänzen? Wie die beiden.
Also
die
wie viel
müssen,
Öl?
Da müssen stundenlang Leute geölt haben, um die beiden. so zum Glänzen zu kriegen. Und dann
Kias Brüste brauchen mehr Öl.
Wie leuchtest du denn eine Brust aus? Ja, und die beiden, Gas und Wayne, werden aber von der Seite in das Bild reingeslidet und sagen, ey, ihr wollt doch nicht, dass dieser Film so endet. Und es gibt auch eine ikonische Szene, der sagt, ja, und sie sieht eine Traumsequenz, in der das Ganze halt sich zum Guten gewendet hat. Die gute Tia Carrera bekommt ihren Plattenvertrag, die Jungs kriegen ihre Sendung wieder und alle, und das ist eine herrliche Schlusseinstellung vom ersten Teil, kommen in die Kamera, sind im Keller von Wayne, also alle Protagonisten erzählen nochmal, was sie gelernt haben und dass sie dadurch bessere Menschen geworden sind.
Du hast nur eins vergessen, noch dazwischen. Mhm. Mhm. Es gibt einmal das gute Ende, wo sie ihren Plattenvertrag kriegt.
Ja.
Und dann der alte Mann, der den Rummelplatzbesitzer, er ist nämlich eigentlich Benjamin gewesen, hat eine Maske auf, wie bei Scooby-Doo.
Ja.
Und diesen Rummelplatzbesitzer siehst du ganz am Anfang vom Diner sitzen, im Diner.
Stimmt, im Diner war der, genau.
Und das danach ist dann diese Geschichte, wo sie alle bessere Menschen geworden. Ja, also wenn, dann nehmen wir doch das richtig super positive Ende. Ja,
das perfekte Ende.
Aber das ist halt auch so super, wo sie sich alle am Ende umarmen und high-pfeifen und Wayne und Gas noch so in die Kamera rein, so, hey, wir haben euch verarscht, so sinngemäß. Und das ist, ey, das ist so herrlich. So, das ist das ideale Ende für den Film und du kannst ja aussuchen, welches dir am besten gefallen hat. Was ich auch schön fand, war diese geile 90er-Jahre-Uhr, die Gas trägt, mit dem Taschenrechner unter dem Display. Also, wo du halt noch so einen eindeutigen Taschenrechner, wo hatten wir nicht alle mal sowas, einen Taschenrechner am Handgelenk? Ja. Und, mal ehrlich, für den Fall, dass uns überraschend mal eine Gleichung begegnet ist.
Man muss ja ständig was ausrechnen.
Heutzutage, ich sag dir eins, also hier im Dorf, da musst du mit allem rechnen.
Ja. Da kommst du da hin und ja, hier rechne das mal aus.
Richtig, richtig.
Meine alte Wenn ich das jetzt hätte, das wäre so geil.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Meine alte Mathelehrerin hat mich verfolgt wie der Zähler den Nenner. Ja, das ist auch im Prinzip schon die Story vom ersten Teil. Und der zweite Teil, der geht eigentlich fast, mit einer kleinen Pause, aber er geht halt nahtlos da rein. Er beginnt halt auch erstmal mit einem, was ist seitdem passiert, und wir erfahren halt, dass Wayne ich sag immer Tia Carrera, aber sie hat ja einen richtigen Namen, ne? Sie heißt Cassandra, dass die mittlerweile immer noch ein Paar sind, dass Wayne's World immer noch läuft auf dem offenen Kanal und immer wieder Sendeplatzprobleme hat, weil sie werden immer hin und her gereicht, ja, weil die Herrenmenschensendung, die ist abgesetzt worden, aber dafür sind die Kochteufel, haben sich verschoben. wir erleben halt, was so alles so ein Jahr später mit den Charakteren geworden ist und dass sie eigentlich noch so sind wie im ersten Teil.
Die beiden sind nur endlich von ihren Eltern ausgezogen.
Stimmt, ja. Ich würde sagen, der Keller ist woanders hin verlegt worden.
Er wohnt jetzt an einem richtig schicken Loft.
Ja, stimmt.
Ach, mit Footballtelefon.
Ja. Mit Footballtelefon, ja. Aber Wayne hat eine kleine Sinnkrise. Er hat eine Freundin, er hat eine erfolgreiche Sendung im offenen Kanal, die sich gegen den Herrenmenschensender durchgesetzt hat. Das ist so eine herrliche Szene. Aber er hat so das Problem, dass er das Gefühl hat, irgendwie, weil alle ihm immer sagen, ja, du musst mal im Leben weiterkommen. Ne? Und bleibst so auf der Stelle. Und er muss irgendwas mit seinem Leben machen. Ne? Und was passiert, wenn man sowas hat? Man fängt an, dass er einen das in die Träume verfolgt. Und da träumt er von einem nackten Indianer, der uns den ganzen Film immer wieder begegnet. Ich kann es auch nicht. Ich muss auch ernst dabei bleiben. Das ist einem nackten Indianer mit einer Po-Ritze. Und
einer sandigen
Po-Ritze, die man nicht mehr aus den Augen kriegt, wenn man sie einmal gesehen hat.
Und das stimmt leider.
Und dem Geist von Jim Morrison in der Wüste, der ihm sagt, du musst ein großes Festival machen in Aurora und die Bands, wenn du sie buchst, werden sie kommen. Was ja so eine Anspielung ist, ja, ich glaube, aus Feld der Träume, ne?
Ja, wenn du es baust. Feld der Träume.
Ja, wenn du es baust,
werden sie kommen.
Ja,
und ich muss jetzt mal kurz auf deine letzte Podcast-Folge anspielen. Mhm. Du musst die Bands zusammenbringen, die Bands!
Ja, genau. Ja, absolut. Absolut. Das ist eigentlich so ein bisschen der Oberbau, dass er quasi so in der Beziehung den nächsten Schritt machen wird. Also, ne, nachdem die nächsten Irrungen und Wirrungen wird er sie halt heiraten und er wird halt ein bisschen was auf die Beine stellen, nämlich ein großes Wayne-Stock, was offensichtlich halt an Woodstock angelehnt ist.
Ja, weil sonst wird der Vater von, ich will auch schon wieder Tia sagen.
Ja, ist furchtbar.
Von Cassandra will ein, sagen wir einfach von dem Rasse-Vibe. Der Vater vom Rasse-Vibe will das ja halt nicht einfach seine Tochter an jemanden übergeben. Und es kommt ja deswegen schon zu einer genialen Kampfszene, wo der Vater, der vorher noch so eine Stimme hatte und Kantonesisch gesprochen hat, dann plötzlich, ja, wir wollen aber nicht mehr mit Untertiteln sprechen und plötzlich klingt er wie Clint Eastwood.
Ja, genau. Und es führt dann zu einer Kampfszene, die eigentlich besser ist als Matrix.
Definitiv. Und vor allem die Kampfstile, die Wayne drauf hat.
Der Kran,
der Tiger. Und die Beatles.
Ey, mit diesem kleinen Beatles-Stück, was man hört, halt, wie es trommelt. Herrlich, herrlich. Aber überhaupt ist dieses ganze, dieser ganze Loft, in dem jetzt Wayne wohnt, hat so viele tolle Sachen. Ich finde diesen Aufzug super, ne, diesen Lastenaufzug, mit dem er sich unten in die Garage bewegt, wo das Auto steht. Und dann hat er natürlich auch für die anderen, die nicht den Lastenaufzug nehmen, hat er eine Rutschstange. Und da hat er die Bürste stehen, die ich glaube, die Original Adam West aus der Batman-Serie der 60er Jahre geklaut haben, wo man den Kopf zurückklappen kann, einen Knopf drücken kann, dann geht das Bücherregal zur Seite, es gibt eine Stange und da können die Jungs, deine Freunde, mit runter in den Keller zum Auto rutschen. Ganz ehrlich, ist das nicht der Traum?
Ja, das will doch jeder haben.
Absolut, oder? Und man wäre so cool dabei, oder?
Aber diese Stange. Das Auto ist doch auch ein geheimer Held. Ja. Ich sag nur, das ist dieser kleine hellblaue AMC Pacer mit den Flammen vorne an den Rädern. Das Spaßmobil.
Es ist so herrlich, oder? Das macht, das sind immer so hässliche, also eigentlich ja immer so billige, hässliche Autos, die dann durch solche Sachen dann totaler Kult werden, ne? Also hier der DeLorean, ne? Beispielsweise.
Der war nicht hässlich.
Nein, der ist wunderschön, aber die haben.
Der war nur kein Erfolg.
Der war nur kein Erfolg. Richtig. Ja, und aber der ist wahrscheinlich, war er kein Erfolg, weil er nicht der Ästhetik des Release-Jahres entsprochen hat. Oder es sind genau solche Karren, die dann dadurch einfach großartig sind, oder?
Nicht, dass man es kaufen würde, nein.
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also, ich sag mal so, wenn ich diese Wohnung hätte. wenn ich dieses Loft hätte, dann würde ich bereit sein, auch dieses Auto unten zu haben. Und einen Supermarkt hoffentlich in der Nähe.
Den man zu Fuß erreichen kann. Und eine Rutschstange.
Genau. Ja, mit
Cassandra's die Rutschstange kommt auch immer wieder an anderen Stellen vor. Also ja. Danach immer wieder. Können wir auch dann eine Rutschstange haben?
Ja.
Ghostbusters.
Stimmt, ja.
Zum Beispiel.
Da hätten wir sie auch gerne. Ecto 1, ne? Ja. Ich habe übrigens
wieder da. Sind, so ein
Auto, wir rennen auch relativ
das
schnell.
Das Batmobil.
Wir rennen. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Welches Batmobil?
Das Adam West Batmobil.
Okay.
Aber alleine ein Auto, was nie in Serie ging.
Ja. Das Batmobil. Ne? Da muss man mehr nicht sagen. Ja. Übrigens, wir sind diesmal relativ schnell in der Konzertszene und sind diesmal bei Aerosmith. Und da fand ich sehr gut, die beiden haben diesmal auch so VIP-Tickets wieder und stehen halt vorne im Graben, wenn Aerosmith performt. Und was ich total witzig finde, ist das, was im Hintergrund passiert. Nämlich, dass du siehst die Security und die Crowd. Und du siehst, dass die Crowd immer wieder Leute nach vorne gibt, die von der Security angenommen werden. Was ja jetzt auf Konzerten nichts Ungewöhnliches ist. Aber wir sehen zum Beispiel einen Typ mit 5 Pizzas. Ne? Der einfach und sofort nimmt die Security ihm auch diese Pizzastücke weg und wir sehen auch eine Ziege, die nach vorne gereicht wird. Und das ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, dass da eine Ziege nach vorne gereicht wird.
Das sind diese kleinen.
Ja, die einem, wenn man den nochmal genauer guckt, einem dann so einfallen. Und naja, und dann haben wir natürlich, wir hatten, wenn man einen Rob Lowe, einen unglaublich braunen Rob Lowe im ersten Teil hatte, braucht man schon einen Christopher Walken. Ein Tänzer vor dem Herrn. Der diesmal den Bösewicht macht. Und er sieht einfach schon durch seine Frisur und durch sein Gesicht, er sieht einfach so nicht aus dieser Welt aus, oder?
Ja, sowieso.
Christopher Walken sieht nie von dieser Welt aus.
Ihr kennt das Tanzvideo, ne? Von was war das? Fatboy Slim, ist das, glaube ich? Boah, ist das ein geiler Typ, oder?
Aber was ich einfach so dezent creepy fand, war einfach bei dem Kreditinstitut. Dieses Glas, dieses komische Auge, dieses.
So.
Ich würde mein rechtes Auge dafür geben. Oh,
Ja, das ist ein partiell okularer Albino. Ja, ja, stimmt. Ja, sie brauchen später in einem Formulare, um Wayne Stock genehmigen zu bekommen, sind dann halt bei der Behörde und da ist halt ein Typ, der, sagen wir mal so, den man im Auge behalten sollte.
Der würde aber so auch Psycho aussehen. Der hat was von so einem Mafia-Killer. Erinnerst du dich noch an. In einen Bud Spencer-Film mit lalalalala.
Ja, ja, klar. Natürlich.
Der Killer.
Ja, klar. Ja,
der hat Ähnlichkeit mit ihm.
Ja, natürlich, klar. Was wir übrigens noch, sehen, wir sind ja da auch, haben auch nochmal so eine Backstage-Szene, die aber nicht mehr so cool ist wie die von Alice Cooper, muss ich sagen. Die da mit dieser Milwaukee-Diskussion und so, die fand ich schon irgendwie ein bisschen cooler als nur dieses, okay, dieses wir sind unwürdig, hatten wir ja schon im ersten Teil, ne? Aber da fand ich so im Großen die Alice Cooper-Szene ein bisschen cooler. Aber wir sehen, wer ist noch im Backstage-Bereich, wer treibt sich auf Rockkonzerten der frühen 90er rum? Heather Locklear.
Ja. Schwing!
Es gibt einen Gott und sein Name ist Heather Locklear.
Gehazard seist du.
Zang,
genau. Ja.
Wobei, was das angeht, hat man ja da noch eine Bösewicht-Dame.
Eine Femme Fatale.
Ja. Die sich an Garth ranmacht.
Oh ja, Kim Basinger. Basinger?
Basinger. Oh, Basinger.
Ja,
Krieg einen Steifen.
Ja, sie heißt in dem Film, heißt sie, habe ich nie auf, warte mal.
Honey Horny.
Im Original heißt sie Honey Horny, genau.
Und in Deutschen heißt sie irgendwas mit Gale. Gale, oder Gale.
Ja,
Gale.
Luder,
ja, Gale.
Luder Gale,
ja. Honey genau. Horny ist natürlich, ist natürlich auch mein Favorit. Honey Horny und Lizard of Morgenstern, Storm, sollen mal zusammen gewesen sein, habe ich gehört. Ja, ist großartig. Das ist die Femme Fatale, der quasi Gas in die Fänge gerät. Das können wir eigentlich schnell abhandeln. Er wäscht seine Wäsche, wie es sich so gehört, in so einem Waschsalon, begegnet ihr da. Sie verführt ihn, raubt ihm seine Unschuld, eine Angst, die wir alle Männer kennen, dass uns eine Femme Fatale die Unschuld raubt und will dann ihn überzeugen, ihren Ex-Mann oder so gut wie Ex-Mann zu töten. Hat auch eine Waffe. Schon besorgt und sagt, ah, wenn du ihn tötest, dann sind wir endlich alleine und kannst mit mir machen, was du willst, so sinngemäß. Und da fand ich es total großartig, wie Gas reagiert, indem er einfach abhaut, die Waffe angewidert nur in das Gebüsch wirft und wegrennt und wir von der nichts mehr hören.
Ich fand aber auch allein schon schön, wie er nach der ersten Nacht morgens aus dem Bad kommt, in so einem roten Hugh Hefner Gedächtnismorgenmantel.
Ja.
Und da, ich hoffe, ich habe dich mit meiner Manneskraft nicht überfordert.
Ja, aber Moment.
Nimmt er seine Pfeife aber in den Mund
und es
blubbert schön raus.
Ja, aber Moment, meine Herren, so ist es ja auch jeder von uns nach dem ersten Mal aus, oder?
Also ich hatte keine Pfeife.
Ich hatte
Kimono.
Ja, Moment. Kimono, eine Blubberpfeife für diese Fälle. Ich hatte immer
dabei?
Ich hatte immer ein Übernachtungsrucksäckchen dabei.
Also ich habe eine Bilbo-Beutlin-Pfeife.
Die habe ich aber auch.
Aber ich habe die wirklich. Ich habe hier einen Plan.
Die einzige Pfeife, die ich jemals hatte, war die aus von diesem Teig, wie hießen die Dinger noch? Die zu Weihnachten oder so.
Teig?
Diese weißen Pfeifen, die dann so.
Wie redest du denn von deinen
Pfeifen? Pfefferkuchenmann oder was auch immer.
Ach so, ja.
Das war die einzige Pfeife, die ich jemals hatte.
Der Pfefferkuchenmann.
Aber das wäre doch mal schön. Du bist mit der Frau fertig und dann kommst du dann am nächsten Morgen rein im Gandalf-Outfit mit der langen Pfeife.
Aber es ist eine Blubberpfeife.
Erwarte mich am Wendepunkt der Zeiten.
Wann kommst du wieder? Morgen des fünften Tages. Richte deinen Blick nach Osten. Ich finde das immer noch die beste, ne?
Ja, ja. <Gott's denn? lacht>
Wieder. Ja, apropos Filmanspielung, die haben wir auch reichlich, weil der gute Garth und Elga begegnen so ein paar Typen, der gute Garth und der gute Wayne begegnen zwei Typen, die da halt so ein paar Sachen rum, so ein paar Melonen rumwuchten und fragen die dann, was sie machen. Und sie sagen, wir sorgen eigentlich immer nur, dass wir die Melonen von hier nach da räumen. Das soll einfach Hintergrund im Bild erzeugen. Und dann kommen so zwei Typen, die eine Glasscheibe tragen und sagen, ja, wir tragen diese Scheibe eigentlich nur von rechts nach links den ganzen Tag. Das soll einfach Bewegung im Hintergrund simulieren. Also.
Ja, aber eine Wassermelone getragen.
Genau. Ja. Ja, richtig, richtig. Auch das ist eine schöne Anspielung, aber.
Auch das ist ein Zitat, das immer wieder gebracht wird bei uns.
Ist das nicht Dirty Dancing?
Vor allem, wenn man eine Wassermelone getragen hat, dann kann man sagen, ich habe eine Wassermelone getragen.
Stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Wahnsinn.
Tiefgründig. Aber es ist einfach toll, wie sie so die Mechanismen der Filmindustrie auch so ein bisschen, ne? So, ja, wir sind einfach nur Hintergrundstatisten. In dem Tonstudio, wo die gute Cassandra aufnimmt, erzählen sie ihr ja jetzt von, dass sie halt dieses Wayne-Stock planen und dass sie halt ein großes Festival planen und ob sie nicht auch spielen möchte, und sie sagt erst zu, und dann sagt aber der Carol, sagt der gute Walken, Christopher Walken, ja, sie soll sich erstmal nicht so fest binden. Wer spielt denn dann noch? Und dann schweift auch so der Blick, und sie sieht Aerosmith, weil sie sehen da so eine Aerosmith-CD, ein Mann, der ein Boot irgendwie hackt und so. Also sie sehen Dinge, die sie da rumstehen sehen halt. Ne? Das ist witzig. Rip Tyler. Den musste ich erst googeln, wer Rip Tyler ist, ehrlich gesagt. Genau. Zwischendurch gab es aber auch noch mal eine Traumsequenz mit dem mit Jim Morrison und dem Indianer, den wir nie wieder vergessen werden, in der wir erfahren, dass sie noch Hilfe brauchen. Nämlich sie brauchen meinen persönlichen Lieblingscharakter in diesem Film, nämlich Del Preston. Del Preston ist ein großer Rodi gewesen und den müssen sie jetzt quasi erstmal besuchen. Der kann ihnen quasi helfen, Wainstock auf die Beine zu bringen, was dazu führt, dass es so eine Reisesequenz gibt, wo die beiden sich auch darüber unterhalten, oh cool, dass das Studio uns schickt und nicht irgendwelche Doubles, was ja billiger wäre. Und wir sehen, wie die beiden immer unterschiedliche Größen in den Szenen haben, wie sie so an Wahrzeichen stehen. Na, wo man so offensichtlich sieht, dass es Doubles sind, die da geschickt werden. Unterhalten sich aber genau darüber, dass genau das ja nicht der Fall ist. Das ist sehr, sehr schön. Und dann begegnen sie halt Del Preston, der kopfüber in seiner Wohnung hängt, weil er so schläft, weil, ich zitiere, ihm das Keith Richard beigebracht hat. Und man lebt auf die Art 10 Jahre länger, wenn man den ganzen Tag von der Decke hängt. Oder beziehungsweise nachts im Schlaf von der Decke herunterhängt. Und das wäre auch der Grund, warum man Keith Richards nicht mit konventionellen Waffen töten kann. Und wenn wir mal zurückblicken, dass dieser Film 26 Jahre alt ist und Keith Richards immer noch spielt, könnte es durchaus sein, dass das alles wahr ist.
Ja, jetzt wissen wir alles über ihn.
Ich glaube, Keith Richard ist kein Vampir, weil er altert. Er ist der 200-Jahre-Mann. Mhm. Er ist in Wahrheit Robin Williams, der als Roboter wiedergeboren wurde.
Er kann halt nicht.
In der Vergangenheit.
Ja, genau. Das heißt, Robin Williams und Keith Richard sind ein und dieselbe Person.
Dum, dum, dum. Auf jeden Fall will der gute Del Preston ihm erstmal nicht helfen, aber hat dann gemerkt, dass die beiden denselben Traum hatten von diesem Indianer. Weil das prägnantere Teil ist, als das Jim Morrison vor ihm gestanden hat. Und,
der nackte Arsch, das prägnanteste Teil von allen.
Das ist so geil.
Ja, so, wie der in der Kamera hing.
Ja, das ist auch echt, das ist auch ein bisschen Trauma. Also man darf den Film nicht zu spät am Abend gucken. auf jeden Fall begleitet er die nach Amerika und erzählt dann halt so ein paar Storys, wie er früher so Konzerte schon, was er da so auf Konzerten erlebt hat. Und er erzählt fast immer dieselbe Story eigentlich mit Ozzy Osbourne und dass Ozzy nicht auf die Bühne wollte, wenn er keine Smarties bekommen hat. Aber es waren alle Läden zu. Und dann musste er runter nach Venice an Beach. Da gab es einen kleinen Kiosk, wo man noch das bekommen hat. Aber der war schon geschlossen. Also hat er und ein paar andere beschlossen, den Laden aufzubrechen. Die hatten aber keinen Schäferhund, sondern einen bengalischen Tiger. Den er aber mit K.O.-Spray ne, ruhig stellen konnte. Aber dann musste er den Ladenbesitzer und seinen Sohn mit ihren Schuhen totschlagen. Originalzitat. Und wie geil ihn dann alle entsetzt angucken. Und er sagt, ach, was soll's. Ich habe aber die Smarties gekriegt und Ozzy hat einen tollen Gig abgeliefert. Und alle sofort, yeah! Ozzy hat einen geilen Gig abgeliefert. Das sind so die Momente, überhaupt auch, da ist mir so aufgefallen, dieses ganze Outfit von den ganzen, alles so voller Led Zeppelin, Aerosmith-T-Shirts. Es war schon echt so, ey, Ray Cox, frühe MTV, 90er-Jahre-Zeit. Ne? Also wirklich komplett, es lebt diese Zeit, oder?
Oh ja.
Ja. Yeah. Da war Kelly Bundy auch noch eine Rockgöre bei eine dreckig nette Familie. Hat sich ja später geändert ein bisschen.
Ja, später war sie nur noch eine nicht Gordon Street Nutte, sondern sie war eine Insektenbekämpfungsnutte.
Da fällt mir übrigens ein, hattet ihr auch immer Angst vor dem Kobold? Dem Kobold?
Lass mich überlegen.
Ich fand diesen Gag damals irgendwie. Nicht. Ich fand das irgendwie witzig. Also geil, dass der gute Wayne zeigt sich halt in Wayne's World, zeigt er sich halt immer so die Taschenlampe unter das Gesicht und sagt dann halt immer zu Garth, der Kobold. Und Garth sagt so, hör auf damit. Und so, man merkt, dass er wirklich so ein bisschen Schiss davor hat.
Aber es gibt für Garth nur eine Sache, die noch schlimmer ist. Mhm. Kenny G.
Kenny G. Übrigens sehr, sehr schön, weil wir erfahren, dass er, dass für ihn ein Kenny G-Konzert gleichbedeutend ist mit einem Zahnarztbesuch. Und es wird auch visuell so dargestellt halt, ne?
Ja.
Ja, ja. Ach, schön, 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 schön. Na, auf jeden Fall ist man jetzt so ein bisschen dabei. Man hat halt, Dale Preston, man hat sich halt das Gelände angeguckt, wo man dem T-Rex begegnet ist, hat halt quasi gesagt, dass wir machen das da hinten bei den Sporthallen irgendwie auf der großen, auf der Freilichtarena und macht dann halt, was braucht man natürlich noch? Man braucht Geld und dafür macht man noch so eine kleine Feier. Wo für $10 Eintritt. Das wird wohl reichen. Da musste ich sehr lachen, als er gesagt hat, $10 Eintritt. Und ich meine, dass du gesehen hast, dann ist so eine Feier, wo vielleicht so 100 Leute drin sind. Da dachte ich mir, ja, 100 Leute mal $10 plus das musste alles irgendwie bezahlt werden. Das reicht für ein großes Festival offensichtlich. Aber naja, nehmen wir es mal so hin. Sie kommen alle und der gute Wayne hält da auch eine sehr anrührende Rede, wo er sagte, er wusste ja nicht, ob überhaupt jemand kommen würde und jetzt ist er so gerührt, weil sie alle da sind und seinen Traum zum Leben bringen wollen und er reckt seine Faust nach vorne und sagt, Pardion. Ach, ist das herrlich.
Ich bin so gerührt.
Ja, das ist dann der offizielle der Oscar-Clip immer gewesen. Genau, da haben wir in dieser Szene übrigens gesehen, in dieser Kneipe, was für ein begnadeter Tänzer Christopher Walken ist. Als ich den tanzen gesehen habe, also ich war gestern noch auf dem Geburtstag. Und ganz ehrlich, ich sehe, bei mir sieht es immer so aus, also wenn der Entenmarsch, weißt du? Also im besten Fall. Ne? Und dann sehe ich nur, wie der Typ einfach so Cassandra auf die Tanzfläche schwurft und so fort. Und man guckt eher ihn an als sie. Weil das einfach total beeindruckend ist, wie er sich bewegt.
Also ich kann nur sagen, ich glaube, Ralf findet Entenmärsche toll.
Ja.
Moment, das ist eine Vergewaltigung.
Ich hab's auch
der Entenfüße.
Glaub mir, für mich war es schlimmer. Ich wollte einfach nur noch mal diese tollen Tanzmoves von Christopher Walken preisen.
Ja, er ist einfach, er ist ein Eyecatcher.
Ja, er ist definitiv ein Eyecatcher.
Einfach Christopher Walken, muss man nicht sagen.
Ja, und apropos Eyecatcher, das versuchen nämlich auch die Jungs, die jetzt natürlich auch so ein bisschen misstrauisch werden, dass die Cassandra doch sehr auf den guten Christopher Walken steht. Mhm. Und sie beschatten ihn. Und wenn wir mal Leute irgendwie eine Frau beschatten sollten, wir drei, müssen wir auch aussehen wie die Village People. Das ist ganz wichtig. Einer muss ein Bauarbeiter sein.
Das bin ich.
Ja, das wusste ich. Ich wusste ganz genau, dass er so ist. Ne? Und das ist so herrlich, wie sie ihn beschatten und er und die Band alle aussehen wie halt wirklich die Village People, der Matrose, der Typ im Lederoutfit. Sie verfolgen ihn dann in eine, bei Police Academy würde man sagen, in die Blue
Oyster Bar.
Ja. Ba-dum, bam, 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 da, da. Wollen aber raus, schnell aus dieser Bar. Und da aber der DJ sieht, wie die vier Typen, die wirklich aussehen wie die Village People, da gerade am Ausgang raus wollen, richtet das Spotlight auf sie und macht natürlich den legendären YMCA-Song an. Da, ja. Da muss man natürlich anfangen zu tanzen. Und das Geile ist, wir haben ja
da gibt es ja nicht zufälligerweise ein Video auf YouTube von mir, wo ich das auch mit
meinen
Leuten machen. Ja, Abiball. Ich hoffe, es ist schwierig zu finden. Wer es findet, Glückwunsch.
Nicht wer es findet, schick's mir, ich pack's in die Show.
Vergiss es.
Warum sagen wir das immer? Oh, Herausforderung akzeptiert. Auf jeden Fall ist das geil, weil die Band, also Wayne Gass und seine beiden Kameraleute, ja schon wirklich aussehen wie vier von den Village People. Polizisten, Seemann, Bauarbeiter und Rocker, sagen wir mal, Rocker. Und Gott sei Dank haben sie ja eh einen Indianer dabei, der auch auf einmal da ist, aus Waynes Träumen, und mit denen mittanzt. Und diese Szene ist so göttlich, herrlich, oder? So naja, schön. Danach erfahren wir eigentlich viel über Wayne, über Waynes Art, wie man Beziehungen führt. Man konfrontiert natürlich die Frau mit den Fotos, die man heimlich von ihr gemacht hat. Was zu einer, würde man heute sagen, zu einer Beziehungspause führte. Ja. Und einem Krankenhausaufenthalt vom guten Wayne. Ja. Währenddessen haben wir eigentlich noch so Szenen wie die legendäre Ausbildung, eine meiner Lieblingsszenen, die Ausbildung der Roadies. Von Dale Preston. wie er sie erstmal in die Reihe anschreit. Wir erfahren so Sachen wie ein Konzert müssen zwei Leute machen. Ein Mann Backstage, ein Mann Frontstage. Was er da aber meint, ist, einer leitet das Team. Halt, einer leitet das Team Backstage, einer leitet das Team Frontstage. Er hat dann auch so ein kleines Modell der Bühne und hat dann so richtige Geschütze, da stehen also kleine Mini-Geschütze und sagt, hier, wir werden Dauerfeuer auf das Publikum richten. Denkt dran, Leute, die Dinger laufen heiß, ballert nicht das ganze Magazin durch. Und ich werde für jeden von euch eine Cyanid-Kapsel, ich glaube, er meint Cyankali, aber er sagt Cyanid-Kapsel geben, die ihr unter eure Zunge legt im Falle einer Gefangenschaft. Also man merkt, der Typ, der ist gesund aus diesem ganzen Rock'n'Roll-Leben ausgestiegen.
Ja.
Inklusive das Roadie-Training geht ja noch weiter mit dem legendären Aufheben des Mikrofonständers. Ne? Der sitzt, hat so ein Seil, zieht es immer um, dass es fällt und die Jungs müssen hinrennen unter dem Trommelfeuer von so einer Tennisballmaschine irgendwie. Ja, und muss es halt schaffen, das Ding halt hochzuheben. Und und die sagen auch schon immer so tolle Sätze wie, der ist doch irre, der ist doch vollkommen verrückt. Und dann kommt halt Chris Farleys Rolle, der es halt nicht schafft, sondern schon auf dem Weg dahin umfällt und dann von Wayne so ein bisschen angeschrien wird, du bist Dreck, du bist nutzlos, wir brauchen dich nicht, hau hier ab. Und er hat so einen Zusammenbruch und sagt, oh, ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. So liebenswert, oder?
Ja.
Ah. Total.
So richtig Drill Instructor.
Ja, total, total. Tja, was haben wir noch? Wir haben noch einen Auftritt von Drew Barrymore, ganz kurz, die wir sehen.
Als schwedische Sekretärin.
Ja, Jürgen irgendwie, ne? Da dachte ich mir auch, die war echt heiß. Ja, wir sehen Ted Danson. Aus Jürgen Schmied, ja. Wir sehen Ted Danson, wir sehen einen Radiobesuch, bei dem Werbung für Wayne's World gemacht wird, wo ein total desinteressierter Radio-Disc-Jockey uns begegnet, dem sie eigentlich alles erzählen können, weil er denen offensichtlich nicht zuhört.
Oh.
Ja, und der gute Ted Danson, Ted Danson ist das gar nicht, Ted McKinley ist das. Mensch, verbessert mich doch. Ted McKinley, der Jefferson bei eine schrecklich nette Familie gespielt hat, ist da kurz zu sehen. Er spielt irgendwie den Screaming Mike-Typen. Ja. Tja, und dann sind wir eigentlich auch schon fast bei Wayne's Stock, oder? Ich glaube, da war dann sonst nicht mehr so extrem viel, ne? Also sie haben halt
die Kirchenszene.
Ja,
das
stimmt.
Das war
die Reifeprüfung.
Ja, stimmt. Genau, da ist auch die Szene her. Wenn sie bei Wainstock halt sind, geht es dann halt los. Bis es keine Band aufgetaucht. Was machen sie jetzt? Aber ganz viele Besucher sind mittlerweile aufgetaucht. Und man braucht jetzt bekanntlich zwei Leute, um dieses Konzert, um so ein Konzert zu fahren. Aber Wayne will natürlich auch Cassandra retten. Also aus dieser. Mittlerweile ist sie mit Christopher Walken nach dem Tanzen schon am Traualtar. Das geht relativ schnell bei dieser Frau anscheinend. Einmal tanzen, dann ist schon so eine Hochzeit organisiert und und Wayne muss sich dann halt entscheiden und Gar sagt ihm, ich werde mich hier mit Dell um das Konzert kümmern. Und Wayne fährt dann halt hin. Da gibt es die Szene, die wir am Anfang so ein bisschen gespielt haben mit der Gordon Street. Und er rennt in eine Kirche und da ist eine Hochzeit und Wayne schreit dann oben so von der Balustrade runter, nein, nein, und wir sehen aber, es ist die falsche Hochzeit. Ja. Wayne entschuldigt sich kurz, rennt raus und sieht, dass er genau gegenüber dieselbe Kirche steht, nämlich die First Presbyterian Church und er war in der Second Presbyterian Church. rennt rüber, es ist auch so eine himmlische Szene, wo diese beiden identischen Gebäude sich gegenüberstehen und der so ein Lichtstrahl vom Himmel direkt auf das andere Gebäude zeigt.
Ja.
Genau, da rennt er hin, ist auch wieder oben, unterbricht die Hochzeit, also schreit halt auch von oben runter, Cassandra, ich liebe dich, ne? Cassandra sieht so, was die anderen über Wayne sagen, so halt Walkens Charakter und der Vater, was für ein Idiot, auch der Priester, was für ein Idiot. Und da wird ihr klar, ihr Herz schlägt für Wayne, sie rennt raus. Wayne gelingt es noch mit einer Gitarre, die angreifenden Asiaten abzuwehren und danach noch die Kirche zu versiegeln, beziehungsweise die Tür abzuschließen. Und die beiden fahren zurück zu Wayne's World, genau. Haben da aber das Problem, dass mittlerweile noch keine Band aufgetaucht ist. Es gibt dann da auch schon mal so noch so eine Zwischenszene mit wo sie wieder im Traumland sind bei Jim Morrison und er sagt, Jim, diesmal ist Gas dabei. Es ist keine Band gekommen. Und Jim Morrison sagt, ja, es war auch eher so für dich, dass du es einfach mal machst. Ja, danke. Danke. Und dann auch so eine herrliche Szene, weil normalerweise enden ja Traumszenen so nach der erledigten Lektion. Aber die beiden irren erstmal noch eine ganze Weile durch diese Wüste rum und kommen nicht mehr raus. Das ist großartig. Das ist wirklich toll. Und ja, landen, sind dann aber zurück bei Wayne's World, alles ist voll, bei Waynestock, genau, alles ist voll mit Leuten halt, eine totales Woodstock-Atmosphäre. Gas hatte die Zeit überbrückt, indem er Anspielungen auch das auf das originale Woodstock gemacht hat, indem er immer wieder auf diese, das eventuell gefälschte Lakritze unterwegs ist. Also, ja, es gibt ja immer wieder so ein Motiv, dass sie gerne Lakritze essen. Und es gäbe Gerüchte, dass so gefälschte oder giftiges oder halt verdorbene Lakritze unterwegs ist, was eine Anspielung
Lakritze.
Ist auf.
Lakritze.
Was eine Anspielung ist auf Woodstock, wo auch es Durchsagen gab, dass da irgendwie unreines LSD unterwegs ist. Dass die Leute aufpassen sollen.
Ja.
Naja, aber wie es so ist, wenn du es baust, werden sie kommen. Die Bands tauchen auf. Und es kommt als erstes Aerosmith, die dann auch gleich erstmal High Five auf die Bühne gehen, losrocken. Und wir sind eigentlich schon fast beim Abspann. Weil wir sehen dann noch die Ankunft von Pearl Jam, die aber nicht mehr auf die Bühne, man sieht zumindest keinen Auftritt auf der Bühne mehr. Und man sieht halt, wie alle im Publikum abrocken und halt, na gut, Aerosmith ist halt dann der große Headliner, ne? Verständlicherweise. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten gibt es noch eine Abspannszene, die ich tatsächlich gefühlt jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Nämlich nochmal mit unserem geliebten Indianer. Kanntet ihr die Abspannszene?
Ich glaube nicht.
Nein, aber ich kannte auch die Mit- und Post-Credit-Scene vom ersten Teil nicht. Die habe ich gestern das erste Mal gesehen.
Ja, ich habe es einfach laufen lassen, tatsächlich, weil ich die Mucke gut fand. Und dann gibt es gibt eine Abspannszene, wo du siehst halt das leere Wayne-Stock, die Bühne und alles ist voll mit Müll. Und du siehst den Indianer, wie er in diesem Müll steht und die Kamera an sein Auge ranzoomt und er eine Träne. Das ist ja so ein ganz bekanntes Motiv. Ja. Ne, der Indianer, riesen Müllherde im Hintergrund und der Indianer weint halt. Ne? Und dann siehst du, wie Gas und Wayne da stehen und sagen, hey, sei doch nicht traurig. Wir räumen doch wieder auf. Und dann fangen die beiden an, nur die beiden aber, halt das Papier aufzusammeln und in den Müllsack zu stopfen. Und dann endet der Film. Fand ich irgendwie ganz nett. Und der Indianer lacht auch. Das fand ich schön. Ja.
Ja, die Post-Credit-Szene im ersten Teil, das war doch, wie sie da immer noch auf der Couch sitzen. Die haben uns jetzt nicht gesagt, was wir tun sollen. Die werden uns doch wohl jetzt nicht hier einfach ausblenden. Und dann wird der Bildschirm langsam schwarz. Sie haben es getan.
Genau. Ist herrlich, oder?
Ja, ist so wunderbar.
Ja. Ja, da passt halt alles. Da passt halt wirklich alles. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Darsteller, die Nebencharaktere, die Monologe von Ed O'Neill in die Kamera in beiden Filmen, was das für eine gequälte Seele ist. Die Gastauftritte, auch die Gegner, ja. Sowohl Rob Lowe wie auch Christopher Walken waren fantastische Gegenspieler, weil die so komplett anders waren halt. Ne? Dazu diese liebevollen Anspielungen und alles. Ja. Hat halt gepasst. Ne?
Ja, ich habe gerade mal nachgesehen, auch 93 war er da. Da kam der Film ja raus und das war dasselbe Jahr, wo Christopher Walken in True Romance gespielt hat. Und sein Monolog dort ist einfach göttlich.
Stimmt, ja.
Das ist so genial, bevor er umgebracht wird.
Ja, aber wenn dann so abtreten und nicht, ja, wahrscheinlich sind seine letzten, die letzten Worte sind dann wahrscheinlich, oh Gott, ich glaube, ich habe mich ein. Oh Gott, hoffentlich nicht. Ja, dann habe ich eigentlich noch ein bisschen die Gretchenfrage. Wer von euch ist Gretchen? Nein. Wer ist besser?
Faust.
Erster oder zweiter Teil?
Erster.
Ja, doch. Bin ich schon bei euch. Also ich finde beide wirklich, ich habe mir wirklich den ganzen Tag ein bisschen immer wieder drüber Gedanken gemacht und ich glaube, häufiger zitieren tue ich tatsächlich den zweiten Teil, weil ich die Dale Preston-Szenen so großartig finde. Ne? Aber wenn man es genau betrachtet, hat er auch nur eine Handvoll Szenen in dem Film. Aber also in Gesamtheit gesehen ist wahrscheinlich wirklich der erste der bessere. Also minimal für mich.
Der zweite ist im Grunde genommen eine Fortführung des Ganzen und da kann man natürlich den ersten Teil nie wirklich toppen.
Ja. Ist eigentlich das gleiche in Grün fast. Es geht wieder um, ich muss etwas kreativ erschaffen und meine Freundin könnte von ihrem Manager vernascht werden.
Mhm. Ja, es ist im Prinzip ein ähnliches Szenario und ziemlich genau dasselbe Szenario. Noch so ein bisschen diesen Überbau, dass sie jetzt eigentlich so ein bisschen erwachsener geworden sind halt, ne? Und mal was reißen, ja, ein bisschen in Anführungszeichen, und mal ein bisschen was reißen wollen. Mir hat Tiny gefehlt, ich hätte mir gerne Meatloaf noch gewünscht im zweiten. Wie gesagt, ich fand die Backstage-Alice-Cooper-Szene besser als die mit Meatloaf, Aerosmith, ne? Aber deshalb, ja, der erste war schon der bessere.
Ja.
Ja, ansonsten, ich habe eigentlich nichts mehr großartig, was ich mir aufgeschrieben habe. Habt ihr noch was, was ihr zu dem Film erzählen wollt?
Also ich möchte dir noch eine Sache sagen.
Ja.
Ich liebe dich, Mann.
Ich weiß.
Nein. Nein, du verstehst mich nicht. Ich liebe dich,
Mann. Ja, ja, ist schon. Du, Ralf.
Nein, ich liebe dich.
Ralf, ich glaube, er möchte dir noch was sagen.
Ja. Dich liebe ich auch. Ja.
Danke. Und okay. Ich möchte dazu noch einen Kommentar aus dem ersten Teil sagen. Ich habe den Willen zu leben verloren.
Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich bei der Periroden-Fraktion, die heute Abend dabei gewesen ist. Ich bedanke mich bei dir, Ralf, und auch ganz lieb bei dir, Raphael, und auch bei der geneigten Hörerschaft.
Viva la Mettler.
Ja, wir hören uns sicher bald wieder bei Dinge von Interesse. Bis dahin sagen wir mal Tschüss und auf Wiederhören.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.